möchte zu Beginn der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören können. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt Gnade gibst zum Hören und mir Gnade zum Sprechen. Amen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und so auch eine Predigtreihe, die heute zu Ende geht. Das Thema war I love my church, ich liebe meine Gemeinde. Mit der Technik habe ich immer wieder Probleme. Und ich bin so dankbar, dass ihr mir das nachseht. Da. I love my church, ich liebe meine Gemeinde. Darüber haben wir uns jetzt viel Gedanken gemacht. Und ihr habt mitbekommen, diejenigen, die da waren oder die häufiger da waren, dass es uns nicht darauf ankommt, dass wir unser Gebäude hier lieben. Was wunderbar ist, wir haben es ja jetzt seit letztem Jahr neu und es ist noch überall der Lack dran, aber der ist irgendwann bald auch mal ab. Und da legen wir nicht so viel Wert drauf. Das ist gut und schön, aber es geht eher um die Menschen. Es geht eher um dich persönlich. Dass du wichtig bist in der Gemeinde. Und dass durch dich und mich ein Wir wird. Und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und wir haben uns ganz viel Gedanken über die DNA der Gemeinde gemacht, über verschiedene Punkte, über das Gebet und über Gastfreundschaft und viele andere Themen. Und es ist deutlich geworden, dass die Gemeinde Jesu sich ganz konkret immer wieder an Jesus selbst orientiert. Das ist das Vorbild, auf den kommt es an. Er hat seiner Gemeinde den Heiligen Geist geschenkt und verheißen. Und wenn wir dann sagen, meine Gemeinde ist, dann gehen wir davon aus, dass wir uns daran auszurichten haben, was der Heilige Geist in uns veranlagt hat. Und dass wir uns vielleicht manchmal auch korrigieren müssen an einigen Stellen, wo wir merken, oh, da haben wir vielleicht Korrekturbedarf, persönlich oder auch wir als Gemeinde. Wo wir merken, da müssen wir uns wieder neu ausrichten. Da müssen wir wieder neu uns auf das einlassen, was Gott in seiner Gemeinde eigentlich für normal hält. Heute werden wir uns gewissermaßen einen weiteren Strang der Gemeinde-DNA anschauen. Das ist ein weiteres Charakteristikum, etwas, das man über die Gemeinde und damit auch über dich und über mich aussagen können soll. Heute geht es um das Thema, meine Gemeinde ist großzügig. Mach du mal gleich. Genau, das klappt hier mit dem Pointer offensichtlich nicht ganz. Ich habe da mal so ein großes, fettes Geschenk als Bild gemacht, weil wenn man also für mich bedeutet Großzügigkeit häufig, da sind Leute, die verschenken sich geradezu, die bringen einem Geschenk. Und da habe ich gedacht, das Bild passt ganz gut, um das heute mal so einzuleiten. Im Lexikon habe ich mal nachgeguckt, großzügig, was bedeutet das denn? Großzügig, das bedeutet, wenn man von dem, was man besitzt, gern und viel anderen gibt. Also man hat selber etwas und davon gibt man gerne etwas weiter. Oder indem man über die Fehler von anderen hinwegschaut. Die Fehler der anderen nicht mehr so sehr wichtig sind, sondern sagt, okay, darüber kann ich hinwegsehen. Und ich will beginnen, indem ich mit euch eine sehr entscheidende Sequenz aus der Bibel anschauen will, die uns in diesem Thema weiterbringen kann. Es geht um eine Frau, die wirklich unverschämt großzügig ist. So weit, dass wir wohl alle miteinander, die wir hier sitzen, zu dieser Frau gesagt hätten, stopp, das kannst du nicht tun. Wir hätten alle gesagt, nein, das macht das nicht. Jesus war bereits einige Zeit mit seinen Jüngern im Tempel in Jerusalem gewesen und hatte einige Begegnungen mit den frommen Eliten der damaligen Zeit gehabt. Und die waren nicht so toll. Sie haben ihnen versucht, eine Falle zu stellen. Und Jesus ist, wie gesagt, da im Tempel. Und Markus, der Evangelist Markus, berichtet dann eine Begebenheit, die uns alle tief berühren muss. Und da geht es um eine Witwe. Eine Witwe damals ist für uns Vorbild bis heute. Wir lesen in Markus 12. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Diese namenlose Witwe, diese unbedeutende Frau wird von Jesus zum Beispiel gemacht. Wie gesagt, Jesus befand sich im Tempel und hatte gerade den Streit mit den frommen Leuten hinter sich. Anstrengende Zeit. Sie hatten ihn gefragt, ist es recht, dem Kaiser Steuern zu zahlen? Und dann hatten sie ihn kurze Zeit später gefragt, was ist denn das höchste Gebot? Und dann zieht Jesus sich zurück in den Bereich, wo halt die 13 Opferstöcke stehen. Da müsst ihr euch so vorstellen, große, trompetenförmige Kästen, die jeweils eine bestimmte, also wenn man Geld geben konnte, gab es Teile, wo man was für Gott gab, da wo man was für die Armen gegeben hat. Große Opferkörbe. Und Jesus steht da genau davor und beobachtet diese Szene. Und Jesus musste der Frau nicht ins Portemonnaie schauen. So nach dem Motto, guck mal, wie viel hat die Frau denn da jetzt reingeworfen? Vor jedem dieser Behälter stand ein Priester und hat wahrscheinlich immer den Betrag laut ausgerufen. Das ist so, als wenn ihr euch mal vorstellt, hier vorne haben wir einen Opferkasten und während der Lobpreiszeit kommt ihr alle nach vorne und ich stehe hier und rufe, oh, Dieter hat heute wieder 50 Euro reingetan. Oh, das hätte auch mal ein bisschen mehr sein können. Solche Sachen, das müsst ihr euch so ungefähr vorstellen. Ja? Also ich stelle mir vor, ich wäre immer zu dem Priester gegangen, der nicht so laute Stimme hat. Na ja, gut. Aber so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und dann kommt diese Witwe. Man kann sie an ihrer Kleidung schon erkennen. Und die wirft 2 Lefter hinein, 2 kleine jüdische Münzen. Vergleichbar mit unserem Cent vielleicht heute. Die Frau konnte sich nämlich nicht mal eine ganze Mahlzeit dafür kaufen. Und Jesus macht aus dieser Szene eine Unterrichtseinheit für seine Jünger, die uns bis heute viel zu sagen hat. Diese namenlose Witwe werden wir im Himmel wieder sehen und dann werden wir auch ihren Namen wissen. Aber darüber denken wir bis auf den heutigen Tag nach. Diese Frau. Jesus fängt den Satz ganz feierlich an, wie an vielen anderen Stellen, wo er sagt, Amen, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine krasse Szene. Alle denken so, ist nichts Besonderes, was ist denn los? Die Frau wird ja Geld, dann macht doch jeder hier. Und Jesus sieht tiefer. Er sieht tiefer, was diese Frau wirklich bewegt hat. Amen, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, diese Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in diesen Opferkasten Geld eingeworfen haben. Und ich muss gestehen, dass diese Geschichte mich immer wieder im Innersten trifft. Ich sehe diese lange Schlange von Menschen, die Reichen, die das ganze Geld da reinwerfen und die Priester, die Menschen dann wohlwollend zublicken und sagen, ja, danke, das war sehr anständig. Und dann kommt diese arme Frau, die alles verloren hat. Ihr Mann ist gestorben. Das war in der damaligen Zeit eine Katastrophe. Es gab keine Sozialversicherung, die sich um Witwen und Waisen gekümmert hat. Keiner, der sie vielleicht versorgt. Und irgendwo hat die Frau 2 Witwen herbekommen, Münzen herbekommen, nicht Witwen, sondern 2 Münzen, Entschuldigung. Und sie kommt und gibt diese beiden Münzen her. Das ist eine Herausforderung für uns heute. Da steckt eine Spannung in dieser Geschichte drin, die wir nicht einfach vom Tisch wischen dürfen. Die Geschichte muss uns treffen, uns, die wir doch eigentlich in einem so reichen Land sind und häufig sehr viel haben, mehr als wir brauchen. Wie viel müssen wir Gott denn geben? Stellt euch mal vor, damals wäre einer von der Presse dabei gewesen. Er hat das gesehen und hat gesagt, ah, die religiösen Leute in Jerusalem, die beuten die armen Leute aus. Die hat alles gegeben, was sie hatte. Wie viel ist denn genug? Und diese Frage, wie viel muss ich Gott denn geben? Mir schon manches Mal begegnet, habe ich mir vielleicht sogar mal selber die Frage gestellt. Gott, was muss ich dir denn geben? Gott braucht unsere paar Euros nicht, die wir manchmal in Klingelbeutel tun oder die wir überweisen. Gott braucht unser Geld nicht. Gott möchte unser Herz. Gott möchte alles und das hat die Frau gegeben. Die Frau hat ihre ganze Existenz Gott zur Verfügung gestellt. Und darauf kommt es an. Jesus sagt, schaut euch diese Frau genau an. Keiner hatte diese Frau beachtet. Ihr Geld war lächerlich wenig. Aber vor Gott dem sie dort am Opferkasten ein Opfer dargebracht hat und vor dem Sohn Gottes, der das selbst gesehen hat, war es das größte Opfer von all den Leuten, die da waren. Was macht diese Frau so besonders? Warum schauen wir heute fast 2000 Jahre später zurück auf diese namenlose Frau, die durch Jesus so hervorgehoben wird und als Vorbild, als Lehrstück angeboten wird für echte Hingabe? Ich habe das schon angedeutet. Diese Frau gibt ihre ganze Existenz her. Sie hat eigentlich ihr ganzes Leben Gott geopfert. Und nicht, weil sie es musste, weil sie Angst hatte vor Gott, sondern weil ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Jesus diese Geschichte nicht erwähnt. Wenn er eine Frau, oh, ich muss jetzt Gott das Letzte geben, sondern ich glaube, Jesus hat in diesem Herzen dieser Frau noch viel mehr erkannt. Die Liebe zu Gott, die Anbetung Gottes. Diese Frau, die das Wenige, was sie hatte, ihre ganze Existenz Gott zur Verfügung gestellt hat, und hat gesagt, Gott, ich bin ganz dein. Wenn Angst das Motiv dieser Frau gewesen wäre, hätte Jesus diese Geschichte wahrscheinlich nicht so erwähnt. Weil Angst und Liebe sich ausschließen. Und Jesus hat diese Frau als Beispiel für den Jüngern vor Augen gestellt. Als Hingabe, als Reaktion auf die Liebe, die wir von Gott erfahren. Gott ist der Schöpfer, der eine liebevolle Beziehung zu seinen Geschöpfen wünscht. Und nichts soll diese Liebesbeziehung zu Gott stören. Materielle Dinge, Reichtümer und Geld können diese Beziehung natürlich stören. Sie können sie sogar zerstören. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, diese Frau, die hat es wirklich alles gekostet. Und dabei kommt es nicht auf die Höhe des Betrages an, sondern es kommt darauf an, in welcher Haltung wir Gott begegnen, in welcher Haltung wir in die Gegenwart Gottes kommen, in welcher Haltung wir Gott Anbetung darbringen, in welcher Haltung wir Gott Opfer bringen. Und ich möchte mit euch heute im Gottesdienst darüber nachdenken, wie können wir diese Haltung gewinnen? Und ich habe 3 Punkte mir überlegt, die sich hier anbieten. Als Beschenkte gerne geben, habe ich das mal überschrieben. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt. Mach dir bewusst, alles gehört sowieso Gott. Alles gehört sowieso Gott. Wir sind nur Verwalter der Güter, die Gott uns anvertraut hat. Wir haben Verantwortung von Gott bekommen. Für das, was er uns an Zeit, an materiellen Dingen, an Beziehungen, an Gütern gegeben hat, das ist, gehört sowieso ihm. Alles. Nicht nur 10%, sondern alles gehört ihm. Und ich empfinde, dass Gott uns damit ehrt. Er ehrt uns damit, indem er uns Verantwortung übergibt. Es ist doch eine Ehre, wenn ich sage, hey, ich vertraue dir mein Auto an. Oder, hey, du darfst mal mit meinem Skateboard fahren. Ich durfte vor kurzem mal mit einem tollen Skateboard fahren, mit Motor und so was drunter. Das war toll. Also, das soll ein kleiner Wink mit einem Zaunfall sein, dass ich da gerne noch mal wieder mitfahren möchte. Ihr versteht, was ich meine, ja? Es ist eine Ehre, wenn man jemandem Verantwortung übergibt. Alles, was wir haben, unser Leben. Der Psalmist sagt, Gott, du hast mich wunderbar gemacht, du hast mir Leben geschenkt. Dass ich jeden Tag aufwachen darf, dass ich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, wunderbar sind deine Werke, Herr. Das ist das, was der Psalmist sagt. Gott hat uns Leben geschenkt. Gott hat uns Beziehungen geschenkt zu Menschen. Er hat uns in konkrete Freundschaftsbeziehungen hineingestellt, in Familien hineingestellt. Er hat uns in diese Gemeinde hineingestellt. Und das ist ein Grund, wofür wir dankbar sein können. Gott, danke für die Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Danke, dass ich nicht die alleine mit meinen Glaubenskämpfen, meinen Zweifeln, mit meinen Nöten unterwegs sein muss, sondern dass du mir Schwestern und Brüder an die Seite gestellt hast. Wie wunderbar ist das? Gott hat uns materiell ganz viel geschenkt, wofür wir Gott wirklich danken können. Und last but not least, Gott hat uns Erlösung geschenkt durch Jesus Christus. Wir dienen einem Gott, der uns so sehr liebt, dass er durch Jesus selbst alles bezahlt hat, was zwischen uns stand. Gott hat bewiesen am Kreuz, ich möchte mit dir in einer liebevollen Beziehung leben. Und alles, was dich von mir trennt, das Problem habe ich auf mich genommen. Nimm es nur an. Und wenn dir das schwerfällt, dann mach doch mal eine Liste mit den Segnungen, die Gott dir geschenkt hat. Das meine ich ganz konkret. Vielleicht nach dem Gottesdienst oder morgen früh. Mach mal eine Liste, wofür du dankbar sein kannst, wo Gott dich gesegnet hat. Und die Folge von dieser Dankbarkeit ist Großzügigkeit. Jesus hat auch ein Negativbeispiel dafür gebracht, wo jemand diese Großzügigkeit dann nicht mehr hat walten lassen. Das ist das Gleichnis von den 10.000 Talenten. Da war ein Mann, waren 10.000 Zentner Silber, hatte der an Schulden auf sich geladen. Das ist eine unvorstellbar große Summe Geld damals gewesen. Vergleichbar mit 300 bis 400 Tonnen Gold. Heute wären das Milliardenbeträge, wo wir nie auf die Idee kommen würden, dass wir das irgendwie mit normaler Arbeit wieder abzahlen könnten. Und so ein Mensch steht vor einem König und der sagt, okay, ich erlasse dir deine ganzen 10.000 Talente. Und dann geht dieser Typ nach draußen auf die Straße und findet jemanden, der ihm popelige 100 Silbergroschen schuldet und verklagt ihn und schmeißt ihn in den Knast. Und Jesus sagt, das ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Der Knauserich darauf beharrt, dass er die 100 Silbergroschen wiederbekommt und ihm sind gerade 10.000 Talente vergeben worden. Wieso kannst du da bei diesen 100 nicht ein bisschen großzügiger sein? Das ist ein Negativbeispiel, was Jesus uns selbst anbietet. Also Dankbarkeit für das, was wir empfangen haben, für Vergebung, für die Vergebung unserer Sünden, für die materiellen Güter, für die Beziehungen. Dankbarkeit, die Folge davon ist Großzügigkeit. Sonst stimmt etwas nicht. Wenn wir immer wieder auf die Fehler der anderen hinabschauen müssen, wenn wir immer wieder ganz wie so ein Buchhalter den letzten Cent finden müssen. Bei Buchhaltern ist es okay, dass die so arbeiten. Und beim Finanzamt auch. Die sollen genau sein. Aber wir müssen nicht pingelig genau immer auf die Schuld und die Sünde der anderen Leute hinweisen und sie mal, was man da alles sieht und was der mir falsch getan hat, sondern lass uns doch gegenseitig uns vergeben. Unsere Haltung Gott gegenüber, eine angemessene Haltung Gott gegenüber ist Dankbarkeit. Und mein Ziel ist es, heute das Wesen Gottes, sein Werk und sein Geschenk so vor die Augen oder vor die Augen eures Herzens zu malen, dass bei euch Dankbarkeit im Herzen entsteht. Dass ihr merkt, ich kann großzügig werden. Ich bin Teil dieser Gemeinde und ich möchte aus Dankbarkeit zu Gott, möchte ich großzügig werden und möchte ich großzügig sein. Wir können Gott so sehr von Herzen dafür danken, für die Menschen, mit denen wir hier unterwegs sind. Ich habe das schon mal gerade angedeutet. Und wo wir uns gegenseitig an der Stelle auch ermutigen können. Und wenn du meinst, dass du Gott nichts zu geben hast, ich habe ja nichts. Der hat ja ganz viel. Der ist ja so begabt. Der hat so viel Geld. Der hat so viel Talente. Aber ich doch nicht. Dann macht uns diese Geschichte deutlich, dass es nicht auf das ankommt, was der andere hat, sondern auf das ankommt, was du hast. Was du einwerfen kannst. Und ich habe eine tolle Liste bei Rick Warren gefunden, die mich begeistert hat. Die möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Dann versteht ihr so ein bisschen, dass dieses Thema in der Bibel ein Thema ist, was durchgeht. Rick Warren schreibt, der Abraham, der war alt. Jakob war unsicher, Lea war unattraktiv. Josef wurde misshandelt. Mose stotterte. Gideon war arm. Rahab führte ein unmoralisches Leben. David hatte eine Affäre und alle möglichen Familienprobleme. Elia war selbstmordgefährdet. Jeremia war depressiv. Jona war unwillig. Naomi war eine Witwe. Johannes der Täufer war exzentrisch. Paulus war impulsiv und hatte ein hitziges Gemüt. Martha machte sich viele Sorgen. Die Frau aus Samarien hatte einige gescheiterte Ehen hinter sich. Zachäus war unbeliebt. Thomas hatte Zweifel. Paulus hatte eine angeschlagene Gesundheit und Timotheus war schüchtern. Das ist die Bandbreite von Schwächen. Aber Gott gebrauchte jeden Einzelnen für seinen Dienst. Er wird auch sie gebrauchen, wenn sie aufhören, Entschuldigungen vorzuschieben. Das hat mich begeistert, als ich das gelesen habe. Das ist ein Thema, was durch die Bibel hindurchgeht. Gott kann dich mit dem, was du hast und was du zu geben hast, gebrauchen, wenn du es ihm gibst. Wenn du deine ganze Existenz, dein ganzes Leben in seine Hände wirfst und sagst, Gott, hier bin ich, ganz so wie ich bin. Das, was ich habe, das gebe ich dir. Mach du daraus etwas. Zu dem Zeitpunkt, als dann später die Hörer vom Markus-Evangelium diesen Text das erste Mal gehört haben, dann waren die ja schon Christen. Müsst ihr euch so vorstellen, der Evangelist Markus hat das alles aufgeschrieben, was er gehört hat. Und das wird dann den Zuhörern vorgelesen. Das erste Mal. Und wenn du schon Christ bist und diese Geschichte hörst, das erste Mal, dann denkst du, Moment mal, was diese Frau getan hat, das kommt doch für ihn einige Kapitel später nochmal. Wo jemand sein Leben opfert. Wo jemand alles gibt und am Kreuz stirbt. Und damit wie diese Frau ein Vorbild für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Die hat keine Sicherheiten mehr gehabt. Die hat kein Netz mehr gehabt, in das sie zurückfallen konnte. Jesus ist genauso bis aufs Ganze gegangen. Die Frau wird Vorbild für das Opfer Jesu. Kommen zum zweiten Punkt. Suche täglich nach Möglichkeiten, anderen Gutes zu tun. Die Witwe hat die Chance genutzt, die ihr an diesem Tag gegeben war. Sie hatte zwei kleine Münzen bekommen. Und die hat sie gegeben. Ich habe das schon gesagt, diese Opferstöcke, die waren bestimmt für Gott. Man konnte Gott ein Opfer geben, da wurde der Tempelbetrieb finanziert. Aber dann konnte man auch Geld für die Armen geben. Ich stelle mir das vor, dass diese Frau eins für Gott und eins für die Armen gegeben hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das steht natürlich nicht da in dem Text, aber so stelle ich es mir vor. Diese Frau, die wirklich kaum noch etwas hat, gibt noch den Armen etwas ab, die gar nichts mehr haben. Die Frau, die doch selber arm ist. Das ist ja so häufig der Fall, dass diejenigen, die selber wenig haben, davon auch noch abgeben und sich solidarisch zeigen mit denen, die noch weniger haben oder die in der Not sind und damit zum großen Vorbild werden. Eine ganz bekannte Geschichte in der Kirchengeschichte ist die Geschichte von Martin von Tours, der heilige Martin. Der 334 nach Christus ein Soldat in der römischen Armee gewesen ist und vor den Stadttoren von Amiens, da ist ihm ein armer Mann begegnet. Und er als Soldat hatte nur seine Waffen dabei und seinen Mantel. Und er hat sein Schwert genommen und hat seinen Mantel geteilt. Und hat diesem Bettler diesen Mantel, einen Teil seines Mantels gegeben. Und die Legende sagt, dass er in der Nacht einen Traum hatte. Und da ist ihm Christus erschienen, bekleidet mit seinem halben Mantel, den Martin dem Bettler gegeben hat. Und dann bekam diese Worte aus Matthäus-Evangelium ganz neue Bedeutung für ihn. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und darin ist Martin ein Vorbild geworden für die ganze Kirchengeschichte danach. So können wir das Leben von anderen Menschen positiv beeinflussen. Die zentrale Frage von jedem müsste dann sein, was kann ich tun, um dein Bedürfnis zu stillen? Was ist dein Bedürfnis? Was brauchst du im Moment? Brauchst du mal ein offenes Ohr? Brauchst du vielleicht Zeit? Brauchst du vielleicht Geld? Wir können nicht alles, vielleicht alle Nöte, allen Nöten begegnen, aber dass wir mit dieser Haltung im Alltag nach Chancen suchen, wo wir den Menschen dienen können und damit Gott dienen. Bitte versteht das nicht falsch. Es geht nicht darum, Gutes zu tun, einfach nur um des guten Tunwillens. Das passiert in allen Religionen. Das charakterisiert uns als Christen überhaupt nicht. Sondern man kann zum Beispiel auch aus einem schlechten Gewissen heraus Gutes tun, weil man ja Gott gefallen muss. Das gibt es auch in frommen Kreisen, in christlichen Kreisen. Ich muss ja den Zehnten geben. Das ist dann aber eigentlich eher berechnend. Ich habe schon Situationen gehört, so nach dem Motto, ich muss Gott 100 Euro geben und dann wird er mir irgendwann 10.000 Euro geben oder 1.000 Euro oder solche Sachen. Ihr kennt diese Geschichten vielleicht. Wenn ich Gott das gebe, dann muss Gott mir ja das geben. Und dann ist das nicht ein Akt der Hingabe, sondern ein Akt der kalten Berechnung. Gott, du musst meine, was weiß ich was, Bedürfnisse nach 1.000 Euro stillen. Wenn Gott uns 1.000 Euro schenkt, dann gehören diese 1.000 Euro auch Gott. Aber dieser Automatismus, der ist berechnend. Aber wenn es aus der Haltung der Dankbarkeit entsteht, ich tue etwas, weil mir bereits Gutes getan worden ist, durch Gott, durch meine Schwestern und Brüder, dann ist es etwas anderes. ich habe schon so vieles Gutes von Gott geschenkt bekommen und ich möchte das gerne weitergeben. Das ist die Haltung, die hier gemeint ist. Pardon. Unser Geben hängt von der richtigen Einstellung gegenüber drei Dingen ab. Erstens zu den Gütern, die wir haben. Darüber haben wir im ersten Punkt schon einiges gehört. Dass unser Besitz Gottes Gabe ist. Und wir dann, wenn wir wissen, dass unser Besitz Gottes Gabe ist, dann wird das Geben unser Lebensstil. Der zweite Punkt ist unser Verständnis von unseren Mitmenschen. Da haben wir tägliche Möglichkeiten, ganz, ganz viele Möglichkeiten im Alltag. Wir können die Menschen als Konkurrenten im Kampf ums Überleben ansehen, aber dann werden wir ihnen ganz sicher nichts geben, wenn wir selber nicht so viel haben. Es sei denn, wir haben so viel mehr, dass für uns zum Beispiel 100 Euro auch nur noch Peanuts sind und dann ist es egal, ob wir noch diese 100 Euro haben oder nicht haben. Miroslav Volf hat ein tolles Bild dafür benutzt. Er sagt, es ist so ähnlich wie beim Fußballspielen, wo eine Mannschaft haushoch vorne liegt und dann noch einen Ehrentreffer zulässt. Das ist einfach nur salopp. Das ist einfach nur okay. Aber wenn man 1-0 vorne steht, dann würde man niemals zulassen, dass die andere Mannschaft noch ein Tor schießen kann. Die Mitmenschen können aber auch als legitime Empfänger von Gottes Gaben angesehen werden. Gott gibt ihnen etwas durch uns. Und so geben wir. Wir müssen sie nicht als Konkurrenten im Kampf ums Überleben ansehen, sondern als Menschen, denen Gott gute Gaben geben möchte. Und wir können von Gott dafür gebraucht werden. Und dann wieder das Bild von Miroslav Volf vom Fußball, wo er sagt, es gibt doch an den Badestränden manchmal so die Situation, haben wir früher, also ich habe das früher häufig auch gespielt, so das nennt man steht so im Kreis und man kickt sich den Ball so zu. Und dann geht es darum, dass man den Ball möglichst hoch hält. Der darf nicht auf den Boden kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt am Strand, wenn Leute so am Fußball spielen. Es geht nur darum, den Ball möglichst häufig so in der Luft zu behalten. Dann wird gezählt. Einen Kontakt, zwei Kontakte, drei Kontakte. Und wenn einer sich verschießt, also so eine Gurkenflanke schießt, dann versucht der andere mit irgendwie einer artistischen Großtat diesen Ball noch zu retten und er landet im Sand und ihr kennt das vielleicht. Er macht, und dieser Typ, der das dann macht, diese Großtat, der macht mit dem Spiel den Fehler des anderen wieder weg. Er macht dem anderen quasi ein Geschenk. Aber ohne dadurch die eigene Niederlage zu fördern. Im Gegenteil, alle profitieren von dieser Rettungsaktion. Und in dieser Haltung zu denken, nicht mehr Konkurrenten, sondern wir spielen zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Und wenn dem einen etwas mangelt, dann muss ich mir die legitime Frage stellen, kann ich seinem Mangel begegnen? Kann ich ihm etwas Gutes tun? Ich habe das in der Bibelschule mal gehabt, da habe ich vielleicht schon mal erzählt, mit einem Freund, der bei mir im Zimmer war, mit dem ich mich angefreundet habe, da haben wir gebetet und er bräuchte Geld für die Bibelschule und so weiter und so fort. Und wir haben gebetet und gebetet und wir haben ja gebetet. Und dann sagte ich irgendwann mal, da hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, du Jan, du hast da doch noch ein bisschen Geld. Da war das Gebet erhört. Ja. So können wir in der Gemeinde anderen etwas Gutes tun. Wer kann der Empfänger von Gottes Gaben werden? Wo ist Großzügigkeit an uns erkennbar? Ich habe mich schon so oft über Menschen gefreut, die mir einfach etwas Gutes tun wollen. In einer Zeit, als ich sehr schwer krank war im Studium, gab es ein Ehepaar aus Schweden, die haben gesehen, dass es meiner Frau und mir einfach nicht gut ging. Wir waren gesundheitlich sehr angeschlagen und es gab zu dem Zeitpunkt auch keine Perspektiven daraus, dass es besser werden würde. Und dann haben die uns einfach in Urlaub eingeladen. Die haben uns den Flug bezahlt, nach Schweden zu kommen, wo sie herkommen. Die haben uns eine Ferienwohnung organisiert, wo wir mit denen zusammen sein konnten. Und dann haben die uns auch noch den Bus bezahlt, wo wir wieder zurückfahren konnten. Das vergisst man nicht. Wenn man selber am Ende ist und so etwas empfängt, da bin ich Empfänger von Gottes Gaben geworden. Gott hat mich beschenkt durch meine Freunde aus Schweden. Wo können wir im Alltag anderen etwas Gutes tun? Vielleicht der Ehefrau mal ein paar Blumen mitzubringen. Und nicht nur berechnend, weil man vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen beruhigen will, sondern einfach, um seiner Frau mal Freude zu machen. Oder in der Gemeinde, im Hauskreis. Ich komme zum dritten Punkt. Schreite zur Tat. Jesus stellt die Tat dieser Frau in den Mittelpunkt. Sie hat das Geld in den Kasten getan. Sie hat nicht einfach nur Lippenbekenntnisse und tolle Ideen gehabt. Ja, ich würde dir ja gerne Gott, aber ich habe ja nur noch 2 Münzen. Sie ist eine Frau der Tat. Sie gibt etwas wirklich weg, nämlich buchstäblich ihren letzten Groschen. Und das ist ein Akt der Anbetung. Anbetung Gottes in bloßen Lippenbekenntnissen ist keine Anbetung, die Gott gefällt. Wir können hier 1000-mal in der Gemeinde Halleluja rufen. Wir können 1000-mal rufen, oh Gott, wir glauben dir und alles Mögliche. Aber unser Leben deckt sich nicht mit dem, was wir sagen. Dann haben wir ein Problem. Gott hat im Alten Testament mehrfach angekündigt, dass das eine Anbetung ist, die ihm keine Ehre bereitet. Sondern das Leben und das Bekenntnis muss kongruent sein. Es muss mit übereinstimmen. Eine Anbetung Gottes, die sich nur auf Lippenbekenntnisse beruft, ist keine Anbetung. Anbetung ist Gehorsam gegenüber Jesus. Nicht nur das Liedersingen. An keiner Stelle im Evangelium ruft Jesus dazu auf, dass man ihn anbeten soll. Er lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass er Gehorsam verlangt. Und nach der hebräischen Weltsicht besteht unsere Anbetung im Gehorsam, den wir ihm schuldig sind. Wenn Jesus sagt, ihr sollt mir gehorsam sein, kann man das gleichsetzen mit, ihr sollt mich anbeten. Gehorsam und Anbetung sind gleich. Einfach ein Lippenbekenntnis reicht bei Gott nicht. Sondern Gott möchte, dass wir mit unserem Leben das auch sagen, auch ausdrücken, dass unsere Tat damit übereinstimmt. Das hat Jesus auch angedeutet, in Matthäus 7 zum Beispiel, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, sagt er am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt, ein Text, der die ganzen Generationen beeindruckt hat. Was für eine ethische Lehre, die Jesus hier bringt. Wahnsinn. Aber die viele Leute tun sie nicht. Und das ist das Problem. Jesus sagt, wer seine Worte hört und tut sie, darauf kommt es an. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage, sagt Jesus. Ihr Lieben, da wird es manchmal auch heiß am Hintern, wenn man noch auf dem Stuhl sitzt. Wo man merkt, oh Jesus, hier muss ich mich verändern lassen. Hier muss ich mich neu ausrichten, weil ich nicht das tue, was du sagst. Mark Twain hat angeblich mal gesagt, die ganzen Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe, das ist ja nicht das Problem. Das, was ich verstehe, ist das Problem. Und ihr Lieben, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ihr habt viele Dinge in der Bibel, die ihr gut versteht. Tut das doch schon mal. Das sage ich nicht nur euch, sondern sage ich mir selber auch. Lasst uns doch gemeinsam Täter des Wortes werden. Der heilige Franz von Assisi hat gesagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze auch Worte dazu. Predige das Evangelium jeden Tag, wenn du in deiner Familie bist, wenn du in deiner Arbeit bist, wenn du unter Freunden bist. Und wenn es sein muss, benutze auch mein Wort dazu. Lass das vielleicht noch mal ein bisschen erklärt. Aber du kannst dir sicher sein, das, was du lebst, ist lauter als das, was du sagst. Hier kommen wir eigentlich zum Zentrum und zum Kern. Es ist wichtig, dass wir Christen in Aktion treten, dass wir zur Tat schreiten. Was wäre, wenn Jesus wirklich das gemeint hat, was er gesagt hat? Wir neigen ja häufig in unserer Zeit dazu, nur Beifall zu klatschen, wenn wir wieder eine Aussage von Jesus hören. Immer aus der Distanz. Aber er will unser Herz transformieren. Unser Herz soll so verändert werden, dass wir diese Welt jeden Tag ein Stück mehr verändern, dass das Reich Gottes auf dieser Welt sich ausbreitet. Das war die Idee von Jesus. Ganz normale Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden und den Alltag, die Welt ein Stück weit immer mehr verwandeln in das Reich Gottes, wo das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Kleine Christusse, wie Luther es gesagt hat. Wir werden zu kleinen Christussen. Schwieriges Wort, aber kleine Christusse. Ihr seid kleine Christusse im Alltag hier in Oldenburg. Das Reich Gottes soll sich durch euch ausbreiten, hier in dieser Stadt. Er will uns derart verändern, dass wir seine Werke in dieser Welt tun. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, hat Jesus gesagt. Und ich bin immer wieder dankbar für Menschen, die ein lebendiges Vorbild in meinem Leben gewesen sind, für diese Leidenschaft, für diese Hingabe. Menschen, die Großzügigkeit ganz praktisch leben. Ich habe viele große und kleine Beispiele da erlebt, die mich tief beeindruckt haben. Und am Ende möchte ich euch ein Bild vorstellen, könnt ihr einigermaßen sehen. Das ist von einem italienischen Künstler. Dieses Bild hat Geschichte geschrieben, hat Weltgeschichte geschrieben, möchte ich sagen. Es zeigt das Bild von Christus und hat eine Bildunterschrift. Und die deutsche Übersetzung heißt: Ich habe dies für dich gelitten. Was tust du wahrhaftig für mich? Das soll Christus darstellen. Der Mann mit der Dornenkrone. Ich habe dies für dich gelitten. Was tust du wahrhaftig für mich? Und dieses Bild hat einen Menschen so beeindruckt. Er hat davor gestanden und das hat sein Leben verändert. Und dieser Mann heißt Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. In seiner Jugendzeit hat er in Düsseldorf in der Galerie gestanden und hat dieses Bild gesehen. Und er war tief berührt und hat gemerkt, ich muss zugeben, dass ich da nicht viel antworten könnte. Und er bat den Heiland, er bat Jesus, ihn in die Gemeinschaft seiner Leiden mit Gewalt zu reißen, wenn sein Sinn nicht hinein wollte. Er hat gesagt, Gott, reiß mich mit hinein in deine Leiden, in das, was du in dieser Welt leidest. Lass mich Teil davon sein, weil du so viel für mich getan hast. Das ist beeindruckend. Er hat dann die Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet, die später viele Missionare ausgesandt haben. Die haben unsere ganze moderne Zeit ein Stück weit auch beeinflusst. Also sie haben wirklich die Welt auf den Kopf gestellt durch den Heiligen Geist. Und damit kann ich dich persönlich und uns, für uns als Gemeinde, insgesamt immer nur die Frage nach Großzügigkeit immer wieder im Angesicht des lebendigen Gottes gestellt werden. Dass wir uns dieser Frage aussetzen, was habe ich für dich getan? Was tust du für mich? Bist du bereit, mir nachzufolgen in den Alltag, ganz konkret? Bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Bist du bereit, den schwierigen Nachbarn zu lieben? Bist du bereit, deinem Kollegen zu dienen, wenn er mal nicht mehr weiter weiß? Bist du bereit, in der Schule deinem nicht mitzumobben? Bist du bereit, deine Frau mit liebevollen Augen anzusehen, ihr zu dienen? Bist du bereit, deine Kinder hochzuheben und ihnen die Liebe des Vaters im Himmel vorbildhaft vorzuleben? Bist du dazu bereit? Dass unseren Worten auch Taten folgen. Dass wir Zeit investieren in die Menschen, die Zeit brauchen. Dass wir Geld investieren in die Gemeinde und da, wo wir auch Menschen konkret damit dienen können. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das ist das, was mich begeistert, was mich schon an vielen Stellen auch in dieser Gemeinde begeistert. Mit welcher einer Hingabe hier viele Menschen unterwegs sind und selbstlos anderen Menschen dienen, zuhören, Zeit investieren. Darüber freue ich mich. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir da weitermachen, dass wir da noch mehr drauflegen, um die Menschen zu erreichen, die Jesus erreichen möchte, mit seiner Liebe. Wir werden der Kanal seiner Liebe in dieser Stadt. Gemeinsam mit den anderen Gemeinden, mit den Christen in den anderen Kirchen wollen wir da uns senden lassen. Amen.